Hallo Michael.
Hallo Michael.
Ein sehr kreativer Einstieg für einen noch kreativeren Podcast, weil wir so schöne Namen haben, ne?
Die schönsten Vornamen der Welt.
Ja, ganz wichtige Frage, die sich natürlich Deutschland, Österreich und Schweiz stellen. Warum hast du dich noch nicht geäußert?
Oh.
Wie kannst du dich denn noch nicht geäußert haben? Was maßt du dir denn da bitte an, lieber Michael?
Ja, es gibt so viele Sachen, zu denen ich mich nicht äußere. Ich habe zwar oft eine klare Meinung, aber kann ich immer für mich behalten. Ich weiß natürlich, worauf du anspielst, die ganze Geschichte mit Colin Fernandez und dem Ulmen. Also die Unschuldsvermutung gilt anscheinend nicht mehr. Vorverurteilung ist immer möglich. Und dann gehen sie alle auf die Straße. Wie auf Knopfdruck gehen die Betroffenen auf die Straße. Natürlich, wenn das alles stimmt, wäre ich auch betroffen. Völlig richtig. Und das ist eine große Schweinerei. Nur wundert mich, dass die Leute bei diesem Gratismut auf die Straße gehen, bei einer virtuellen Vergewaltigung, aber so erstaunlich ruhig sind bei den echten Vergewaltigungen. Da hat sich niemand gerührt. Jetzt ist im Jugendzentrum, was da passiert ist, dass ein 16-jähriges Mädchen, glaube ich, mehrfach missbraucht wurde. Also nicht virtuell, sondern wirklich im realen Leben. Also da hat sich keiner von diesen Leuten gemeldet. Und das, finde ich, ist eine Doppelmoral, die für mich schwer zu ertragen ist. Wenn wir uns erinnern, was übrig geblieben ist bei Rammstein, bei den Vorwürfen gegen Linnemann, das ist ja durch die Presse gegangen, rauf und runter, und unterm Strich ist nichts übrig geblieben, nichts Beweisbares übrig geblieben. Also man sollte immer erstmal diese Unschuldsvermutung gelten lassen, bevor man in die Empörung übergeht. Und für mich ist dieses Thema Empörung, es ist so leicht, die Menschen auf Knopfdruck zu triggern, dass die sofort auf die Straße gehen, wegen allem empört sind. Da kann man vielleicht einen guten Menschen ein bisschen rauskehren, sich selber feiern, dass man so brav empört ist. Aber ich schließe mich da einfach nicht an. Also Mitgefühl, wenn die Vorwürfe stimmen, bin ich völlig dabei, völlig d'accord. Aber da jetzt so ein Fass aufzumachen, und das ist alles orchestriert. Ich bin ziemlich sicher, es sind Hintergründe dahinter, die wir vielleicht nicht so merken sollten, wie zum Beispiel die Klarnamenpflicht, was die Regierung ja schon lange möchte, auch für den Digital Services Act, dass man alles viel besser nachverfolgen kann und auch vielleicht eine Strafverfolgung besser einleiten kann, wenn jemand den Lügenkanzler Pinocchio nennt, wo ich Pinocchio noch einen Kosenamen nenne für die Art der Lügen, die er aufgetragen hat, vor der Wahl, nach der Wahl. Also ich glaube, das ist orchestriert und es ist ein anderer Plan dahinter, dass er mir das nicht zu diesem Zeitpunkt und dann so schnell auf die Beine gestellt, dass da in Berlin so viele Leute da gewesen sind und auf Knopfdruck demonstriert haben.
Also da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Es war auch bei mir so, ich habe es erstmal gelesen und war auch tatsächlich erstmal fassungslos, weil es natürlich grotesk und auch widerwärtig erstmal ist. Denkst, was ist denn da los? Wer macht denn sowas? Das sind schon Abgründe natürlich. Auf der anderen Seite, genau wie du sagst, dieses auf Knopfdruck, was da passiert ist, da gibt es ja schon die Ersten, die auch sagen, naja, da steckt womöglicherweise auch Hate Aid dahinter, das ist eine Organisation gegen Hass und Hetze im Netz. Und das ist ja immer das Spannende. Natürlich ist erstmal jeder gegen Hass und Hetze im Netz. Dagegen gibt es ja nichts zu sagen.
Das hört sich
und
toll an, das gegen Kinderpornografie. Das hört sich auch gut an. Nur unter diesem Deckmantel werden dann Gesetze eingeführt, die uns anderen, die eigentlich dies ehrlich meinen und nichts verdecken wollen, die anderen Leuten dann eher schaden.
Ja, ja. Und die Frage ist natürlich auch, wie. Also die eine Frage ist die mit der Unschuldsvermutung, warum ist da diese Hexenjagd, geht die da auf Knopfdruck los? Weil es natürlich über Emotionen gesteuert wird und dann gibt's auch diese wahnsinnige Doppelmoral, die du schon angesprochen hast. Aber liegt es vielleicht auch an Social Media? Mal aus deiner Erfahrung, du bist ja in einem Alter groß geworden auch, oder im Zeitalter, das klingt so, als wärst du ein Dinosaurier, das meine ich gar nicht.
Naja.
Aber tatsächlich würden viele sagen, Mensch, der Herr Spitzbart, der kennt die alte Zeit noch, wo man eben kein Smartphone in der Tasche hatte, wo man nicht die ganze Zeit abgelenkt war, wo es nicht so wichtig war, was 1000 Millionen Menschen auf der Welt über einen denken oder vielleicht nur 10 Leute aus Kanada, die unter deinen Account irgendwas schreiben. Das gab's damals nicht. Kannst du uns da mal mitnehmen in diese Zeit? Was war da der Unterschied zu heute?
Ich glaube, das Leben war entspannter. Man war weniger dopaminisiert. Und ich musste mich selber wieder zusammenreißen, das Handy nicht alle Stunden in die Hand zu nehmen. Mhm. Ja, die gute alte Zeit ohne Handy, ohne Smartphone, ohne Instagram und Social Media war natürlich eine sehr schöne Zeit. Manchmal denke ich mir, dass das die bessere Zeit war. Natürlich nutze ich das auch alles, gar keine Frage. Nur ich muss mich selbst immer am Riemen reißen, dass ich nicht alle Stunde das Handy in die Hand nehme und nachgucke, was sich Neues getan hat. Also das Leben draußen ist eigentlich schön. Man kann sich sehr versauen, wenn man dort Social Media scrollt und lauter Sachen sieht, die irgendwo weit entfernt in der Welt passieren, die mich hier unmittelbar eigentlich gar nichts angehen.
Ja, aber es gibt ja offenbar in uns Menschen dieses tiefe Grundbedürfnis. Wir müssen erstens zur Herde gehören. Wir müssen uns dann auch solidarisieren. Das ist immer ja das große Schlagwort. Ja, also solidarisiere dich jetzt mit ABC. Das ist ja beliebig ersetzbar. Woher kommt das auch? Ich meine, du sprichst ja auf deinen Seminaren auch ganz oft übers Mindset, über Körper, Seele, Geist. Wie ist der moderne Mensch? Warum ist er da so anfällig? Warum muss ich mich im Internet äußern? Und warum habe ich das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, wenn ich es nicht tue, wenn keiner weiß, wie meine Meinung zu einem beliebigen Thema aussieht?
Also Menschen sind nun mal soziale Wesen. Wir wollen zugehören und ich bin ja ein Hundeliebhaber, wie viele wissen. Und was für Hunde das Schlimmste ist, ist der Rudelausschluss. Also es wäre die größte Strafe für einen Hund, wenn er nicht dabei sein darf, als soziales Wesen. Von daher ist es, glaube ich, alles sehr verständlich. Auf der anderen Seite überlege ich immer, wenn alle das Gleiche denken, hat einmal Einstein gesagt, wenn alle das Gleiche denken, wird insgesamt nicht viel gedacht. Und wenn alle das Gleiche denken, alle in eine Richtung galoppieren, marschieren, dann ist es für mich immer ein Grund, innezuhalten, mich zurückzulehnen und gucken, was löst das aus und was steckt eigentlich dahinter. Also für mich wird ein kritisches Denken eingeleitet, wenn alle in eine Richtung marschieren. Das kann natürlich das Richtige sein, ganz, ganz, ganz klar. Aber ich überlege dreimal, bevor ich mitmarschieren würde.
Ja. Also, ich glaube, ein ganz großes Thema, das auch damit einhergeht, ist natürlich, wenn man mal auf die medizinischen Brille drauf sieht, Cortisolspiegel, das Stresshormon in unserer heutigen Gesellschaft, natürlich genährt aus ganz vielen Baustellen. Eine davon sicherlich Social Media, aber es gibt ja auch einige andere. Magst du uns vielleicht da mal ein bisschen mitnehmen? Was ist dieses Cortisol? Erklär mal genau für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Und was macht das mit uns? Also auch die Biochemie ein bisschen zu erklären, die sicherlich bei Social Media mit reinspielt, nebst Dopamin, was du schon angesprochen hast, die Dopaminisierung und so. Weil das würde ich gerne mal aus ärztlicher Sicht mal beleuchtet haben, wenn du magst.
Wir müssen wissen, es gibt zwei Stresshormone. Ein schnelles, ein langsames. Das schnelle Stresshormon, das ist Adrenalin. Das wird dann ausgeschüttet, wenn wir vielleicht mit Ach und Krachen im Autounfall entgangen sind, wo wir die Knie schlottern, alles zittert, weiß im Gesicht, aschfahl. Das ist Adrenalin. Das wird sehr schnell ausgeschüttet und auch relativ schnell wieder abgebaut. Ungünstig natürlich, wenn es oft passiert, weil das haut zum Beispiel Kerben in die Blutgefäße, symbolisch gesprochen, und ist ein Trigger für Gefäßverkalkung. Also so gut ist das nicht, wenn das oft passiert. Manchmal kann man es einfach nicht vermeiden. Und das langsame Stresshormon ist das Cortisol. Das stärkste abbauende Hormon. Also wir wollen natürlich immer die anabolen Hormone hochhalten im Körper für den Muskelaufbau, Knochenaufbau. Auf die Psyche wirken die auch, diese anabolen Hormone. Und genau das Gegenteil, das ist das katabole Cortisol. Das wird bei Langzeitstress ausgeschüttet. Also nicht von heute auf morgen. Das geht über Wochen, über Monate. Das kann passieren über eine Prüfung, auf die man sich Monate vorbereitet. Auch für eine Terminarbeit, die irgendwann fertig sein muss. Wo man wirklich mit aller Gewalt auch jedes Wochenende durcharbeitet oder durchlernt für die Prüfung. Dann wird das ausgeschüttet. Und wir müssen wissen, es ist das stärkste abbauende Hormon. Das stärkste katabole Hormon. Wenn das steigt, unterdrückt es die Bildung der anabolen Hormone, der aufbauenden, weil Gas geben, Bremsen geht nicht gleichzeitig. Das macht nur Walter Röhrl in der Kurve, wenn er quer fährt.
Den kenne ich jetzt nicht.
Der Walter Röhrl, berühmter Rallye-Rennfahrer. Da bin ich. Aber eine Legende. Du bist okay. Zu jung.
Ich bin auch kein Bleifuß. Ja, deswegen.
Er lebt zwar noch, aber ist, ist eine Legende im Motorsport. Ja. Aber das abbauende Cortisol unterdrückt die Bildung der aufbauenden Hormone und dann steigt die gefühlte Arbeitsbelastung. Ganz wichtig, Arbeitsbelastung, das ist subjektiv. Es gibt eine gefühlte Temperatur und auch eine gefühlte Arbeitsbelastung. Manche sagen, wenn eine neue Aufgabe kommt, die sagen, hopp, das mache ich mir links oder das schaffe ich auch noch. Und andere sagen, wie soll ich das denn noch schaffen? Das sind oft die Leute, die hohes Cortisol haben und das unterdrückt die Hormone Dopamin, Serotonin. die im Gehirn mehr Zuversicht machen, die mehr Anschub, Antrieb geben. Und das sind so Wohlfühlhormone, die uns das Leben einfach leichter machen, das erträglicher machen, dass die Sachen, die wir sowieso machen müssen, dass wir die gerne machen mit hoher Motivation und nicht immer gegen den inneren Antrieb oder gegen innere Müdigkeit, innere Schlappheit. Also wenn Energie fehlt, dann ist oft ein Missverhältnis Cortisol und Dopamin, Serotonin. Und jetzt stell dir vor, du hast eine wichtige Prüfungsarbeit gehabt oder wichtige Terminaufgabe endlich gelöst. Jetzt fährst du in Urlaub, Malediven, liegst am Strand und lässt die Sonne auf den Pelz scheinen. Und dann könnte man messen, wie die Antriebshormone, man könnte messen, wie das Cortisol wieder sinkt. Mhm. Das sinkt nach 3-4 Wochen, ist das deutlich runtergegangen. Aber im Gegenzug denkt man, es müssen die Hormone wieder steigen, die unterdrückt worden sind, Dopamin, Serotonin. Aber die steigen nicht wieder an. Warum? Weil in der Zwischenzeit durch hohes Cortisol der Körper umgeschaltet hat auf Eiweißverbrennung. Normalerweise verbrennt er nur Fette und Kohlenhydrate. Wenn das Cortisol steigt, verbrennt er zusätzlich auch Eiweiß, praktisch sich selbst. Und das nennt man Energiekannibalismus. Und das verbrennt, der Körper verbrennt genau die Eiweißbausteine, die ich bräuchte. Also er verbrennt Tryptophan, das ist der Baustein, den ich für die Serotoninproduktion brauche. Er verbrennt Phenylalanin, was ich bräuchte für die Dopaminproduktion im Gehirn. Also die werden nicht nachproduziert, weil die Grundbausteine fehlen, durch diesen Energiekannibalismus. Und interessante Geschichte, Lachse sterben am Cortisol. Wenn Lachse ableichen gehen, auf die letzte Reise gehen, die schwimmen ja zurück aus dem Ozean in die Flüsse, immer gegen den Strom. Wasserfälle werden überwunden, die Bilder kennen wir alle. Mit letzter Kraft kommen die oben an, leichen ab, der biologische Sinn ist erfüllt und kein einziger dieser Lachse, kein einziger, kommt zurück ins Meer, höchstens mit dem Bauch nach oben, wird ins Meer zurückgetrieben, aber die sterben alle oben an der Ableichstelle und die haben circa 1 Kilo Gewicht verloren, 1,5 Kilo Gewicht verloren, aber kein Fett, sondern Eiweiß. Und dann das Eiweiß brauchen wir auch fürs Immunsystem. Und die sterben dann da oben an irgendwelchen Bagatellinfektionen, die sie immer schon hatten und immer bekämpft haben. Aber wenn das alles so zusammenbricht, das ist so ein wirklich orchestrierter Tod, alles bricht zusammen auf einmal und dann sind die leichte Beute für die Bären und auch guter Dünger da oben und kommen nie mehr ins Meer zurück durch diesen Energiekannibalismus. Und viele von uns oder einige von uns sind als Lachs unterwegs. Mhm. Immer leicht erhöhte Cortisolspiegel, immer leichte Eiweißverbrennung. Für mich, wie ihr wisst, ist der Eiweiß der wichtigste Wert im Blut, die Basis alles Lebens, die Basis nicht nur für Muskelaufbau, Knochenaufbau, eben auch für die Rückenwindhormone im Gehirn. Wenn das Eiweiß fehlt, im Manko ist, dann können wir die Hormone nicht bilden. Und das macht sich deutlich spürbar in der Lebensqualität, ja. in der Arbeitsqualität, Lebensqualität. Und darum ist es so wichtig, aufs Cortisol zu achten und aufs Eiweiß zu achten. Das sind Gegenspieler.
Mir begegnen immer wieder Menschen, gerade auch Mütter auch mal, wenn ich den Kleinen in die Kita bringe oder so, immer wieder höre ich mal, boah, dieses ganze Social Media, ich pack das nicht mehr. Ich war früher eigentlich resilient, mir ging's gut, ich habe mich auch wohlgefühlt. Irgendwie bin ich nur noch unter Dauerstress und ich habe das Gefühl, was zu verpassen und irgendwie macht mich das kaputt. Und auf der anderen Seite sagst du ja auch immer, gerade Mütter, weil sie ja während der Geburt auch eben Eiweiß verlieren, haben eben oft einen Eiweißmangel. Was würdest du denn gerade Müttern, weil es hören natürlich sehr viele Frauen auch hier zu. Man sagt ja oft, die Frauen haben da ein bisschen bessere Seismographen beim Thema Gesundheit als wir Männer. Wir Männer gehen vielleicht erst zum Arzt, wenn es zu spät ist. Die Frau sorgt vielleicht eher nach, vielleicht ein Klischee, weiß ich nicht. Aber so grundsätzlich, was würdest du denn den Frauen, die jetzt zuhören, raten, um quasi ihre Biochemie im Körper wieder ins Gleichgewicht zu bekommen?
Also aus fast 40 Jahren Erfahrung weiß ich, dass eine Mutter, die 2-3 Kinder bekommen hat, und sagt mir eine Mutter mit 2-3 Kindern, die keinen Stress hat, immer ein Kind am Rockzipfel und selten eine Sekunde für sich alleine, die haben deutlich Stress. Und aber durch die Geburten, die Schwangerschaft, Geburt, Stillzeiten und eventuell Menstruation geht ständig Eiweiß verloren, was die Mutter jetzt eigentlich bräuchte für die Resilienz, für die 3 Kinder, für die Ruhe, für die Belastbarkeit, für die Teflonbeschichtung. Aber genau das Eiweiß fehlt. Und ich habe so oft gemessen bei den Frauen, nach 2-3 Kindern waren die völlig auf Reserve. Mhm. Und so haben sie sich auch gefühlt, immer im Anschlag. Sachen, die sie vorher mit links erledigt hatten, wurden immer schwerer. Das ist immer eine Funktion von, nicht immer, immer und nie gibt es in der Medizin nicht, aber es ist sehr, sehr oft eine Funktion von zu wenig Eiweiß. Und wenn dann noch das Vegane dazukommt, also wenn jemand einen hohen Eiweißspiegel hat und das Vegan schafft, ist es für mich völlig in Ordnung. Da sage ich Hut ab und toll und weiter so. Mhm. Nur weiß ich aus Erfahrung, dass viele das dann nicht schaffen. Bei der veganen Ernährung. Warum? Weil die dann das Eiweiß ausgleichen durch viel Kohlenhydrate.
Ja.
Und Kohlenhydrate sind im Gegensatz zum Eiweiß nicht essentiell. Wird draußen auch was anderes erzählt, das stimmt aber nicht. Der Mensch kann ohne Kohlenhydrate überleben, aber kann nicht ohne Eiweiß überleben. Zumindest nicht lange. Weil dann der Energiekannibalismus zugreift und zuschlägt, wird zum Lachs werden, der die Strömung hochschwimmt.
Jetzt erlaub mir mal diese ketzerische Frage. Also du musst sie mir nicht erlauben, ich stelle sie trotzdem. Es gibt sicherlich vielleicht gerade aus der Ecke der Pharmaindustrie die ein oder anderen, die sagen, naja, der Spitzbart, der immer mit seinem Eiweiß, so leicht ist es ja auch nicht, als würde Eiweiß alle Probleme lösen. Klammer auf, rhetorische Frage, trotzdem, was sagst du da?
Ja, es löst natürlich nicht alle Probleme. Wenn das Konto leer ist, löst Eiweiß das Problem nicht. Wenn der Tank leer ist, löst Eiweiß das Problem auch nicht. Aber im Körper selber ist Eiweiß eigentlich der Gamechanger, wenn man das einmal verstanden hat. Und es ist ja oft so, dass die Leute zum Arzt gehen und der misst die Blutwerte und sagt, bei ihnen ist alles normal. Der sagt aber erstens nicht, was alles gemessen wurde und das sagt zweitens nicht, was normal ist. Mhm. Also Eiweiß gehört nicht mit zur Routine, es wird nicht mitgemessen. Und selbst wenn es gemessen würde und es ist ganz tief unten am Anschlag, am unteren Anschlag, sagt der Arzt, es ist ja normal. Ich möchte die Leute im oberen Anschlag haben, also hochnormal möchte ich sie haben. Und das ist halt das Wichtige. Und die meisten Menschen sind im unteren Normbereich. Bei meinen Seminaren messen wir das Eiweiß bei allen Teilnehmern. Also nicht nur das Eiweiß, wir messen die wichtigsten Blutwerte in der Früh, die kommen alle nüchtern. Dann wird gemessen und nachmittags haben sie Werte auf dem Tisch. Und jeder schaut sich sein Laborblatt an und ich gehe das dann so für alle durch und jeder sieht nur selber, wo er steht. Also ich kann jetzt nicht mit jedem Einzelnen, dass die Blutwerte durchgehen, höchstens für spezielle Fragen im Anschluss. Aber ich gehe die Werte durch und dann frage ich in die Runde, wer einen Eiweißspiegel im oberen Drittel hat. Und ich frage das deswegen, damit die Leute sich mal umdrehen können und gucken können, wie viele Hände hochgehen, also wie viele sich melden, die den Eiweißspiegel wirklich im oberen Drittel haben, wo ich alle haben möchte. Ich will die alle im oberen Drittel haben, fürs Wohlbefinden, für die Gesundheit. Und das sind meist so 100 Leute im Seminar. Und das sind vielleicht 10 Leute, also 10%, höchstens 10%, die den Eiweißspiegel da haben, wo er hingehört. Und also ab 7,7 wären in meinen Augen gut, 8 wäre perfekt. Und wenn er 6 vom Komma steht, 6 Gramm pro Deziliter. Wenn das eine 6 da vorne dran steht, das ist für mich immer traurig tief. Traurig tief. Und da haben die Leute dann natürlich eine gute Perspektive. Die haben viel Luft nach oben. Die können auch viel ändern. Die können viel besser werden. Aber das ist auch wirklich spürbar. Das schreiben die Leute mir oft nach dem Seminar. Es dauert vielleicht 3, 4, 5 Monate.
Wollte ich gerade sagen, weil das ist die Frage, wer hätten sich jetzt viele gestellt? Ich habe 2 Tage das Eiweiß genommen, da ist nichts passiert,
ja,
ist scheiße.
Da passiert nichts, ja. Und ganz wichtig auch bei allen so Nahrungsergänzungen, ich arbeite ja sehr viel damit, wie viele wissen, bei diesen Nahrungsergänzungen steht was auf der Packung drauf, wie viel man nehmen soll. Zum Beispiel gibt es die Aminosäure Tryptophan oder 5-HTP, also 5-Hydroxytryptophan. Ein essentieller Stoff, den der Körper zwingend braucht, um daraus selber das Glückshormon Serotonin zu produzieren. Und wenn man sich Tryptophan kaufen würde in der Apotheke, gibt's frei zu kaufen, dann steht da drauf, eine Kapsel täglich, Beispiel. Eine Kapsel täglich, 500 Milligramm oder vom 5-HTP 50 Milligramm. Und dann nehmen die es mal 3, 4 Tage ein und sagen, ja, bei mir wirkt das nicht, das habe ich nicht gespürt.
Genau, das meinte ich.
Weil das alles in einer Dosis ist, die juristisch erlaubt ist, aber nicht therapeutisch notwendig ist. Das sind ja völlig verschiedene Paar Schuhe. Und von der Politik wird eher versucht, das, was juristisch erlaubt ist, zu nehmen, an essentiellen Stoffen, muss man sich mal vorstellen, das wird immer weiter reduziert. Also zum Beispiel Magnesium, auch ganz wichtig, Magnesium für innere Ruhe, für Belastbarkeit. Magnesium in Deutschland dürfte man verkaufen pro Einheit 300 Milligramm, frei verkäuflich. Mhm. Und in der Schweiz, die natürlich noch viel vorsichtiger sind mit ihrer sehr starken Pharmaindustrie, die sagen, na, nur 150 Milligramm, nur die Hälfte.
150 sogar nur.
Darf frei verkauft werden. Und dann bräuchte man ein Rezept vom Arzt, um einen natürlichen Stoff mehr zu nehmen. Also dümmer geht's nimmer. Und das muss man wirklich mal vorstellen. Und dann sagen viele, die das auch in der EU befürworten, dass die Grenzwerte weiter reduziert werden. Die sagen, naja, wenn der Patient mehr nehmen möchte, da kann er sich vom Arzt ein Rezept schreiben lassen.
Das ist natürlich das auch ganz mal, einfach.
Viel Vergnügen. Wenn man mit dem Arzt über essentielle Stoffe spricht, über lebensnotwendige Stoffe spricht, da das ist für viele, nicht für alle Ärzte, aber für viele ist das ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja,
oder wenn sie ehrlich sind, sagen sie, ich kenne mich nicht aus. Oder manche raten nur ab, da kann man was auslösen, das kann gefährlich werden. Nehmen Sie lieber einen Beta-Blocker, nehmen Sie lieber Calcium-Antagonisten, nehmen Sie lieber ein Statin zur Blutfettsenkung. Aber ja, nichts Natürliches. Ich kann da immer nur lachen, muss ich sagen.
Aber du brauchst auch erstmal einen Termin, das heißt nächste. So leicht ist es heutzutage auch nicht mehr.
Ja. Und wenn es nach 4 Minuten heißen muss, der nächste bitte, habe ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit, sowas überhaupt anzusprechen.
Ist ja auch ein bisschen wie mit den Vitamin D-Werten. Das hat mich auch total überrascht, wie unterschiedlich da die Mengen sind. Deutschland, Schweden, also da muss man teilweise nur irgendwie 10 Meter über die Landesgrenze und auf einmal müsste man ja eigentlich schon tot umfallen, wenn man zu wenig oder zu viel nimmt. Also das macht ja gar keinen Sinn.
Natürlich gibt es ja große Unterschiede. Erstmal halt durch die Gesetzgebung und zweitens aber auch durch die Geografie. Wir wissen ja, Vitamin D ist bei diesem Beispiel Vitamin D, bei dem Sonnenhormon.
Sonne. Klar, natürlich.
Wir brauchen Sonne, wir brauchen Exposition und darum haben die Leute, die im Norden wohnen, immer deutlich weniger im Blut selbst produziertes, nicht eingenommenes, sondern selbst produziertes Vitamin D als Leute in Südeuropa beispielsweise. Und also da gibt es natürlich juristische Grenzwertverschiebungen, aber auch geografische Grenzwerte, die unterschiedlich sind.
Ja, also es ist aber schon ein wahnsinnig spannendes Thema und man fragt sich dann schon, wenn ich jetzt irgendwie beim Beispiel, ich weiß es gar nicht, was es war, war sogar die Niederlande, also dass man da wirklich mit einem Schritt quasi sozusagen eine andere Abgabemenge hätte, ja, oder wenn man sich jetzt Kalifornien
Niederlande, Holland ist sehr offen, sehr liberal in dieser Hinsicht, da dürfen höhere Sachen, also höhere Grenzwerte verkauft werden als in Deutschland beispielsweise.
Ja. Also es ist auf jeden Fall etwas, das man sich vielleicht ins Bewusstsein rufen muss, gerade bei diesen Abgabemengen. Jetzt möchte ich nochmal zurück zum Thema, Social Media, Erregungsspirale, Dopaminisierung, Alarmismus, ganzen Tag scrollen. Du hast schon von deiner Kindheit, Jugend, von den jungen Jahren erzählt, wie anders das da funktioniert hat. Und man kann es ja heutzutage genauso machen. Ein Stichwort, das ich sehr spannend finde und ich wusste lange auch nicht, was das heißt, der Parasympathikus. Welche Rolle spielt er denn, oder wenn du uns mal erklären möchtest, was ist das überhaupt, der Parasympathikus, und wie hängt der auch mit Cortisol zusammen und mit Stress und wie kann der uns unterstützen?
Ja, es gibt zwei Nervensysteme, also vegetative Nervensysteme, zwei Leitnerven. Das ist einmal der Nervus Sympathicus, der ist so für Angriff und Flucht. Und der Gegenpart ist der Parasympathikus, der ist für die Entspannung, für die Regeneration ist der zuständig. Und je nachdem, welcher Nerv gerade aktiver ist, finden Verschiebungen im ganzen Körper statt. Zum Beispiel beim Sympathikus, wenn der innerviert ist, wenn der steigt, der Tonus mit dem Sympathikus, der werden die Blutgefäße enger gemacht, es wird der Blutdruck erhöht, um Angriff oder Flucht besser möglich zu machen, viel Blut in die Muskulatur geleitet. Das macht alles der Sympathikus. Und der Parasympathikus macht eben genau das Gegenteil. Ein Beispiel, was man vielleicht, es ist halt Biologie. Es ist also, wenn der Sympathikus erregt ist, also innerviert ist, dann ist zum Beispiel Stuhlgang schwer möglich. Was sehr sinnvoll ist auf der Flucht. Es kann natürlich sein, dass man sich irgendwann vor Angst doch in die Hose macht. Das kann sein.
Es hält den Gegner erst recht ab, wenn ich mich dafür eindefekiere. Ja, wenn ich mich eindefekiere und der Gegner das Zweite sucht. Vielleicht ist es von der Biologie auch schlecht gemacht.
Das kann natürlich sein, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es so, beim hohen Sympathikus tut man sich schwerer mit dem Stuhlgang als mit einem hohen Parasympathikus.
Ja. Und vor allem durch Social Media, also das wäre jetzt meine Laiensicht, wird ja dieser Sympathikus auch, dieser Erregungsnerv auch immer wieder befeuert, obwohl gar keine reale Gefahr da ist. Also früher, ich als Neandertaler gesehen habe, der Säbelzahntiger steht vor mir, dann macht das ja Sinn. Flight or fight, ja, oder Flucht oder.
Und der Körper sucht immer nach sowas. Er sucht nach Gefahren, weil wir einfach so programmiert sind.
Genau.
Weil die Menschen, die nicht nachgesucht haben, früher dann den Sonnenuntergang genossen haben, die Schönheit genossen haben, die haben auch nie von Säbelzahntiger geachtet. Die wurden halt gefressen und von denen stammen wir nicht ab.
Na, ich auch irgendwie schon. Also ich sehe mich da eher in dem Typus. Ich weiß auch nicht, wie ich überlebt habe.
Okay. Ja, aber früher war es halt so, dass die Vorsichtigen halt öfter überlebt haben, sich besser fortpflanzen konnten. Und dann sind wir eine Selektion der Vorsichtigen.
Und wenn ich jetzt den Parasympathikus aktivieren will, du gehst ja, das darf ich auch erzählen, immer wieder natürlich mit deinen Hunden raus, du gehst kein Fahrrad fahren, du bewegst dich, Natur. Was sagst du jetzt dem gestressten Städter, der sagt, ja, ich wohne aber nicht auf dem Land und überall nur Beton und dann habe ich so viel Termine und ich komme da gar nicht mehr runter und die Kinder hängen am Rockzipfel, der Mann will irgendwas und dann gibt's noch dauernd irgendwie Skandale, wo ich mich irgendwie äußern muss oder mit den Nachbarn in Konflikt komme. Was rätst du denn denen? Wie kriegen die ihren Parasympathikus runter oder aktiviert?
Also wenn jemand nicht so schön wohnt wie ich und die Berge vor der Haustür hat, oder die Seenlandschaft hier im Salzburger Land, hier ist wirklich wunderschön und das regt natürlich zur Entspannung an, es regt zum Wandern an, zum Entspannen an. Wenn man das nicht vor der Haustür hat und in Castrop-Rauxel wohnt oder Wanne-Eickel, dann hat jeder wahrscheinlich ein Bett zu Hause und er kann sich aufs Bett legen und er kann meditieren. Und sich nur möglichst plastisch schöne Sachen vorstellen. Das ist ein Geheimnis. Man muss es gar nicht real durchleben. Es reicht die Vorstellung für eine körperliche Entspannungsreaktion. Also allein die Vorstellung kann zu körperlichen Reaktionen führen. Männer wissen das. Oder sie können sich vorstellen, man sieht seine Leibspeise. Entschuldigung, man stellt sich eine Leibspeise vor, man sieht sie nicht, man riecht sie nicht, sie ist gar nicht da.
Vorstellen, in eine Zitrone beißen, ne?
Das ja, ist oder so, ganz genau. Und viele spüren dann einfach, wie der Speichel einfließt im Mund, obwohl gar kein äußerer Anlass da ist, außer der Vorstellung. Und das ist genau das Gleiche, wenn ich mich aufs Bett lege, auf den Rücken lege, mich entspanne und dann in Urlaubsgefügen schwelge. Ich muss gar nicht auf Malediven sein. Ich muss nur möglichst plastisch vorstellen, hat im Körper oder im Gehirn die gleiche Reaktion. Und ich kann mich vielleicht noch besser darauf konzentrieren, wenn ich das zu Hause mache, als wenn ich da im Urlaub vielleicht abgelenkt bin durch 3 Caipirinhas und solche Sachen.
Ja,
das kann jeder zu Hause machen. Und natürlich jede Art der Bewegung, jede Art der der Ausdauerbewegung, leichtes Radfahren, leichtes Joggen, stramm spazieren gehen. Und das ist alles etwas, was den Parasympathikus und den Abbau vom Stresshormon beschleunigt. Hundebesitzer wissen, wenn Hunde Stress haben, die laufen. Die laufen, um Stress abzubauen. Könnte bei uns auch funktionieren.
Weil du gerade Caipirinha sagst. Es gibt ja in der Medizin oder im ganzheitlichen Bereich oft auch ein bisschen mehr oder weniger Dogmatismus. Also das ist falsch, gerade beim Biohacking, Longevity, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Wie bewertest du das? Bist du mehr so für, ja, ich weiß, rhetorische Frage, gesunde Mitte, aristotelisches Mittelmaß oder sagst du, nee, wenn schon, dann 100% bei der Gesundheit?
Na, das Leben muss ja Spaß machen. Also wenn das Leben keinen Spaß macht, dann will ich kein 100 Jahre alt werden. Man muss nur gucken, was ist ein großer Verzicht für mich? Also wenn Alkohol trinken ein Verzicht für mich wäre, ein sehr großer, würde ich es vielleicht machen. Mhm. Aber für mich ist es kein Verzicht. Und ich habe schon seit knapp 10 Jahren, habe ich jetzt am Wochenende, wir waren wieder eingeladen, da gab es hervorragende Weine. Und ich habe immer dran gerochen und habe an alte Erinnerungen angeknüpft. Ich hätte genau gewusst, wie schmeckt, obwohl über die Nase riechst du mehr als über den Gaumen, über die Zunge. Mhm. Also die Nase ist sehr viel empfindlicher. Darum hat mir das völlig ausgereicht und ich habe dann meiner Frau das Glas wieder zurückgestellt und die hat ein Gläschen getrunken und ich habe genauso viel Freude damit gehabt, nur dran zu riechen. Und ich habe mir nichts verboten, sondern ich habe es einfach, für mich ist es eine Entscheidung gewesen und da muss ich nicht mal drüber nachdenken. Also ich musste nicht jeden Tag, du wolltest ja keinen Alkohol mehr trinken. Ich habe einmal entschieden, zack, nicht mehr und fertig war es. Ich habe früher auch mal geraucht, das möchte ich gar nicht laut sagen.
Ja, schon zu spät jetzt.
Und da habe ich genauso von heute auf morgen gesagt, jetzt rauche ich nicht mehr. Und am nächsten Morgen, es war am Tag meines Staatsexamens.
Seitdem machst du E-Vapes, oder? Mit Vapen. Seitdem vapest du.
Na, auch
war ein Spaß, nein.
Am Tag meines Staatsexamens habe ich gesagt, als Arzt darf man nicht rauchen. Gutes Vorbild. Ja. und bin nach dem Examen, bin ich aufgewacht am nächsten Morgen, dann als Arzt in Anführungsstrichen, und habe danach keine Zigarette mehr angefasst.
Ja.
Also wenn man so Veränderungen herbeiführen möchte, geht es in meinen Augen einfach nur so, ganz oder gar nicht. Und wenn man vielleicht 14 Tage sich zusammengerissen hat, ist danach kein Verzicht mehr und gehört zum normalen Leben einfach mit dazu. Es gibt viele, so viele andere schöne Sachen. Und ich habe mein Leben lang nicht gearbeitet, um irgendwann im Alter oder um vorzeitig zu altern, um das dann nicht hinter genießen zu können. Und das war für mich einfach die Entscheidung, ich möchte, solange ich lebe, ein schönes Leben haben, solange ich lebe, wie der Louis Trenker gesagt hat, mit 90 Jahren die Schnürsenkel selber zubinden können. Und habe ich einfach überlegt, ist es mit Alkohol leichter oder ohne Alkohol leichter? Und ich vermute, es ist ohne leichter. Natürlich kann es sein, dass der Laster mich überfährt, das weiß man vorher nie, Gott sei Dank.
Oder dein Laster überfährt dich.
Also ja, Laster. Genau. Das ist eine sehr gute Metapher, ganz genau. Also ich kenne sehr viele Menschen, die solche Laster hatten, sehr stark geraucht haben, sehr viel gesoffen haben und so. Und da hat das Laster sie dann wirklich irgendwann überfahren.
Was sagst du denn zu Leuten, die sagen, ja, hier, mein Opa, der ist 95 und hat immer jeden Tag einen Fernet Branca getrunken, also muss das ja gesund sein.
Ja, das gibt's natürlich immer. Auch der Helmut Schmidt wird immer angeführt von Leuten, die rauchen, weil der mit 90 noch Mentholzigaretten geraucht hat. Die scheinen anscheinend sehr gut zu konservieren, diese Mentholzigaretten. Also diesen einen gibt es immer. Ja. Und komischerweise muss der für alle herhalten, über die man aber dann in der Zeitung liest, plötzlich viel zu früh und unerwartet.
Ja.
Die es halt nicht geschafft haben, damit so alt zu werden. Ja. Das ist halt sind 99%, die es nicht schaffen. Ja. Aber dieses 1%, also an diesem 1% halten sich alle fest und denken, naja, wieder Lotto gewinnen, derjenige werde ich auch sein.
Ja, da sind wir wieder beim Thema des Anfangs. Du bist ja schuld, weil du generell geboren wurdest als Mann. Das ist ja tatsächlich etwas, ich will jetzt da gar nicht weiter drauf eingehen, aber das finde ich dann schon immer ein bisschen bizarr. Dieses Pars pro Toto, einer steht für alle. In anderen Belangen wird es dann kritisiert, man könne das ja nicht verallgemeinern. Und da ist es dann aber plötzlich jedermanns Schuld. Also du hast auch eine gewisse Schuld, grundsätzlich, weil du einfach geboren bist, Michael.
Ja, aber ich muss sagen, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich habe wenn er berichtet wurde über diese Demonstration in Berlin, da haben sie auch Männer interviewt. Und ich habe mir gedacht, was seid ihr für Weicheier? Die haben sich da klein gemacht. Die haben klein gemacht, die Männer. Und alle Männer sind schlecht und so. Er hat mir gesagt, was seid ihr für Weicheier?
Wie du sagst, was da passiert ist, wenn es passiert ist, man weiß es aktuell nicht.
Völlig richtig.
Also schlimm will keiner und auch keiner will, dass Deepfakes du willst ja auch nicht, dass von dir Deepfakes im Netz sind, ja? Und schon gleich gar nicht sexuell. Und also das ist alles nachvollziehbar, aber es kommt halt immer mit anderen Themen und da finde ich es immer spannend, erstmal abzuwarten und sagen, ich schaue mir erstmal die verschiedenen Perspektiven an. Ich weiß das auch damals noch beim Ukraine-Krieg und Russland, da ging es ja auch sofort. Und natürlich ist das ist in meinen Augen gar nicht so, da gibt's jetzt richtig und falsch, aber einfach mal von außen sich die Situation anschauen, was passiert da, was ist da davor passiert? So, und nicht sofort reflexartig sofort zu sagen, so ist es und nicht anders. Das ist für mich Abstand erst, das ist vielleicht auch das, was ich mir von der Wissenschaft wünschen würde, Konsens und Dissens, verschiedene Thesen aufstellen und dann kann man am Schluss schauen, okay, was macht da am meisten Sinn und nicht sofort, das ist die eine Wahrheit und alles andere ist falsch. Das finde ich immer schwierig.
Ja. Und was mich besonders stört, ist diese vorauseilende Gehorsam.
Ja.
Bei dieser Demo war das so, wie ich auf Knopfdruck alle orchestriert, auf Knopfdruck alle raus. Und ich frage mich schon wirklich leise, still im Hintergrund. Wir können uns ja an den Harari erinnern, der auf dem Weltwirtschaftsforum gesagt hat in Davos, humans are hackable animals, also Menschen sind wie hackbare Tiere. Und dass man den Menschen hacken kann und vielleicht dann auch beeinflussen kann in die eine oder andere Richtung. Und ich vermute, die werden uns nicht beeinflussen in die für uns gute und richtige Richtung. Eher in die Richtung, wie das der Klaus Schwab gesagt hat, wir werden nichts mehr besitzen, uns wird nichts gehören, aber wir werden glücklich sein wie niemals zuvor.
Ja, also spätestens jetzt haben wir so ein Faktenchecker-Ding unter YouTube.
Ja, die liebe ich, die Faktenchecker. Die sind so erstaunlich ruhig geworden. Ich habe ja schon mehrfach den Bill Gates kritisiert. Und habe gesagt, das ist nicht der Philanthrop, für den er sich immer hinstellt und darstellt. Und das hat mir fast sicher immer ein Label der Faktenchecker eingebracht. Und jetzt, wo sie wissen, wem sie da die Stange gehalten haben, wen sie da verteidigt haben, sind sie erstaunlich ruhig geworden. Jetzt wollen sie da anscheinend nicht mehr so viel damit zu tun haben.
Ja, ich glaube, der Bill ist auch mit anderen Sachen beschäftigt. Der geht ja gern Party machen auf irgendwelche Inseln und der muss sich dann Sachen einwerfen. Ich glaube, der ist auf einem anderen Trip gerade. Der hat mit dir wenig zu tun, glaube ich, gerade.
Ja, ja. Der hat andere Sorgen.
Andere Sorgen. Lass uns zum Abschluss nochmal auf die auf dein Stipendium zu sprechen kommen. Eine Aktion, bei der du gesagt hast, du möchtest 10 Menschen die Möglichkeit geben, deine komplette Masterclass zu bekommen. Kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, warum hast du das gemacht? Spitzbart-Stipendium.
Ja, ich habe ja so viele Follower, die immer schreiben, sie würden so gerne da tiefer eintauchen in die Materie, die werden mehr lernen. Und ich muss sagen, auf dieses Wissen, was ich da in dieser Masterclass verpackt habe, mittlerweile glaube ich 10 Lektionen, die immer so zwischen 60 und 90 Minuten dauern, auf dieses Wissen bin ich ziemlich stolz, habe lange dafür gearbeitet und möchte natürlich auch, dass möglichst breit partizipiert wird. Und das hat sich jetzt hauptsächlich an Leute gerichtet, die vielleicht nicht so finanziell gestellt sind, sich das leisten zu können. Also war eher die Mutter alleinerziehend mit 3 Kindern, die wir da ausgewählt haben, als irgendein Industrieboss, den der Preis sowieso nicht schockiert hätte. Also es ist etwas, als Arzt hat man natürlich auch eine soziale Komponente, soziale Ader, partizipieren lassen, teilhaben lassen. An diesem Wissen und ich gebe eh schon sehr, sehr viel Wissen raus,
ja,
durch die ganzen Posts, die ich mache, vielleicht ein bisschen durch den Podcast hier.
Ganz sicher sogar.
Aber,
das Gesetz der Resonanz.
Ja, genau. Und das Gesetz der Resonanz, genau. Alles Gute, was man tut, kommt immer, immer zurück in diesem Leben. Und natürlich das Schlechte, was man tut, kommt auch zurück in diesem Leben. Aber es kann aus einer ganz anderen Ecke des Universums kommen. Das muss jetzt nicht auf sozialen Niveau sein oder finanziellen Niveau sein. Das kann ganz, ganz woanders herkommen. Also entweder gesundheitlich oder vom Glück her.
Ja.
Also Gesetz der Resonanz ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Gesetz. Und ich lebe danach schon viele, viele Jahre. Und ich meine, nicht schlecht.
Ja, ich bin auch, wenn ich das sagen darf, einmal sehr erstaunt gewesen, als du Trinkgeld gegeben hast. Das war schon ein sehr hohes Trinkgeld. Und ich dachte mir, wow, der ist aber generös.
Ja, also ich finde, das Trinkgeld sollte man spüren. Also ich runde nicht auf den vollen Euro auf. Das wäre mir peinlich. Und wenn der Service gut war, die Leistung gut war, dann darf das der Betrunkene, wollte ich sagen, der das Trinkgeld bekommen hat, das darf einen Unterschied machen für den. Also es soll wirklich spürbar, erinnerbar sein.
Ja. Ja.
Und ich habe das gelernt durch einen Franz Beckenbauer, mit dem ich wirklich gut befreundet war, der so ein gutes Herz hatte und der sich selber, der war zwar ein Weltstar, der hat sich aber selber so nicht empfunden. Und das war so ein nahbarer Mensch und ich war sehr oft mit ihm zusammen, auch wenn wir essen waren und so, selber mal die Rechnung zu übernehmen, das war fast unmöglich. Das hat er nie zugelassen. Und das Trinkgeld, das er gegeben hat obendrauf, war selten unter 100 Euro. Wow, natürlich kann man sagen, ja, der hat es ja auch wirklich. Ja, natürlich.
Aber es gibt viele sicherlich, die haben es und geben es nicht.
Ganz genau, ganz genau. Aber er hat es gehabt und hat nicht dran geklebt am Irdischen. Und er war wirklich einer der großzügigsten Menschen, den ich gekannt habe. Nicht nur finanziell großzügig, auch emotional großzügig. Also wenn man mit dem zusammen war, egal wer das war, ob das jetzt ein Fußballer war oder halt irgend von mir aus eine Putzfrau oder so, die hat er genauso liebenswürdig behandelt, mit der gleichen Empathie behandelt. Und ich weiß doch, wie er bei uns im Haus mal wirklich der Putzfrau 50 Euro zugesteckt hat und die wusste gar nicht, wie er geschehen ist. Ne? Weil eigentlich wäre es meine Aufgabe, ihr einen Trinkgeld zu geben, nicht seine Aufgabe. Aber wirklich so ein großes Herz gehabt und hat er einmal gesagt, in seinem Leben hat er fast nur Sonntage gehabt. Und hat wirklich ein tolles Leben gehabt. Und dann am Ende haben sie ein bisschen schlecht mitgespielt. Das hat er nicht verdient, aber das ist typisch deutsch. Die Leute, die viel aufgebaut haben, die dann zu demontieren. Aber der hat auch darunter gelitten. Aber unterm Strich hat er die Großzügigkeit immer, immer, immer behalten. Und das war auch seine Form der Dankbarkeit, das wieder zurückzugeben.
Ja. Und ich finde auch, genau was du sagst, diese Eigenschaft, jeden gleich zu behandeln. Also ob es jetzt der Putzkraft ist oder ob es irgendwie ein Millionär ist, da keinen Unterschied zu machen, sondern jeden mit Respekt und Menschlichkeit zu begegnen, ist es, glaube ich, für mich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und die hast du auch, kann ich an der Stelle sagen. Das ist genauso bei dir. Und das macht dich auch aus. Und deswegen habt ihr euch wahrscheinlich auch so gut verstanden. Ja.
Möglich.
Ja. Ich würde gerne mal eine Nachricht vorlesen von einem, der diese Masterclass bekommen hat von dir. Das fand ich eine sehr schöne Nachricht, weil sie auch zeigt, was du für einen Eindruck bei ihm nachhaltig hinterlassen hast, der auch eine Veränderung in seinem Leben möglich gemacht hat. Lieber Dr. Spitzbart, Sie haben mit Ihrer Stimme tatsächlich dafür gesorgt, dass sich quasi mein gesamtes Leben verändert hat. Früher selbst Schmerzpatient mit Arthrose in beiden Knien, haben Sie mich auf den richtigen Weg geleitet. Ich habe Ihre Bücher verschlungen und mich tagtäglich inspirieren lassen, meine eigene Gesundheit wieder in den Fokus zu rücken. Heute bin ich selbst als Schmerztherapeut tätig und helfe vielen anderen Menschen, denen es aktuell so ergeht wie mir früher. Ihre Masterclass ist eine einmalige Chance, noch tiefer einzusteigen und das eigene Wissen aufs nächste Level zu erhöhen. Vielen Dank für Ihre Stimme bisher. Machen Sie bitte unbedingt weiter so wie bisher.
Ja, das höre ich immer sehr, sehr, sehr gerne. Ich höre es Gott sei Dank sehr oft. Und die Leute ahnen gar nicht, wie viel Lob ich vertragen kann.
Wir können hier direkt weitermachen. Da kommen noch welche. Pass auf.
Dann bin ich nur eingebildet.
Ja, ja, das bist du eh schon. Das Etikett arrogant hast du jetzt mit dem Kommentar bekommen. So. Die nächste schreibt: Wow, eine tolle Möglichkeit. Danke, dass Sie das ermöglichen. Ich schätze Ihre Inhalte sehr und durfte meine eigene Gesundheit dadurch schon massiv verbessern. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Also auch mit dem Content, den du ja eh schon kostenlos im Internet preisgibst, das machen ja auch nicht so viele Menschen. Sie stellen so wertvolle Inhalte kostenlos auf Instagram zur Verfügung. Ja. Ein Riesenmehrwert. Vieles davon habe ich bereits auf meinem Profil weitergeben dürfen. Ich gebe meine Erfahrungen weiter, wie ich es aus meiner Angst- und Panikstörung geschafft habe. Wenn ich mir durch Ihr Angebot noch mehr Wissen aneignen kann, wäre das ein Mehrwert für meine Community von fast 27.000 Angstbetroffenen. Aber am Ende, wie der kleine Tiger schon sagte, shit egal, wer gewinnt, wir sind alle füreinander da. Sehr schöne Einstellung.
Ja, und genau für diese Community, Patienten, Menschen, die Panik haben, Depressionen haben, nochmal die Schleife zuzubinden, das sind genau die Leute, die oft einen tiefen Eiweißspiegel haben und zu wenig Serotonin haben, Ursache zu wenig von Aminosäure Tryptophan. Und genau da würde ich ansetzen, um diese Leute mit Panikattacken und Depressionen von der Basis her, von der Ursache her zu behandeln, zu heilen. Also wirklich Tryptophan rein, Eiweiß rein. Und dann kann man nach mehreren Monaten einen deutlichen Unterschied spüren.
An der Stelle vielleicht auch eine ganz wichtige Info für alle, die hier zuhören und jetzt sagen, Mensch, ja, ich habe doch auch kommentiert. Natürlich, es waren über 4000 Kommentare und das war jetzt nicht, ey, ich will Masterclass haben, sondern die Leute haben sich wirklich Zeit genommen und auch begründet, warum sie das unbedingt haben wollen. Wunderschöne Kommentare, wirklich. Also man hat gemerkt, da ist ganz viel Herzlichkeit und Wissen und Integrität unterwegs. Und wir werden jetzt ein Jubiläum feiern in Kürze, das kann ich hier schon mal verraten. Und zwar am Osterwochenende, da feiern wir ein Jahr Masterclass. Ein ganz besonderes Datum. Da ja hat sich natürlich jetzt vor einem Jahr dann bald dein ganzes Wissen komprimiert in diesem Kompendium sozusagen. Und wir machen eine ganz besondere Aktion, die startet am Gründonnerstag. Da gibt es auch dann die Informationen noch im Newsletter. Wer da mit rein will, kann natürlich sich gerne informieren. Die Links sind unten unter dem YouTube-Video zu finden oder einfach Newsletter oder Insights Spitzbart bei Google eingeben. Dann findet man das auch in der Regel. Und das startet, wie gesagt, am Gründonnerstag und das wird eine ganz spannende Reihe werden, weil wir jeden Tag andere Produkte in den Fokus stellen und da natürlich auch ein paar besondere Überraschungen noch haben, auch was Vergünstigungen angeht. Also das kann ich nur wirklich jedem raten, der sagt, Mensch, ich will was für die eigene Gesundheit tun, ich will mich bilden, ich will da investieren. Das wäre der perfekte Moment für dieses Vorhaben und das passiert an Ostern.
Ich freue mich drauf.
Ja, ich weiß. Ist ja auch ein Jahr Masterclass. Wie fühlt sich das an für dich?
Ja, ich muss gestehen, ich habe mir so eine fertige Masterclass selber noch nie angeschaut. Ich weiß, dass die sehr, sehr gut geschnitten ist. Und ich weiß ja, was ich gesagt habe. Von daher brauche ich sie mir nicht wirklich anschauen. Und ich schaue mir nicht so gerne an, auch wenn ich selten mal im Fernsehen bin. Ich laufe immer weg. Ich mag es eigentlich gar nicht sehen. Und genauso ist es mit der Masterclass auch. Also ich sehe mich ungern selber in solchen Medien.
Macht dich aber auch so unfassbar sympathisch. Deswegen liebe ich dich ja auch so. Weil du halt du bist. Und du bist keiner, der das aus Geltungsbedürfnis macht oder sagt, hier, schaut mich an, sondern du willst was Gutes daraus geben, du willst den Menschen helfen und ja, genau, das macht dich auch aus und deswegen, glaube ich, mögen und schätzen dich so viele Menschen da draußen. Ich habe noch eine Nachricht und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen, von einem Herrn, der auch die Masterclass gewonnen hat, die wir ausgesucht haben, wo wir gesagt haben, Mensch, bei dem glauben wir, dass er das absolut verdient hat. Lieber Dr. Spitzbart, ich bin Quereinsteiger in der Gesundheitswelt als Heilpraktiker. Mein Interesse kam ursprünglich als Startup-Gründer, allerdings eher privat, über Biohacking, die tolle Technik vieler Fitness-Gadgets und die komplexe Welt der Labordiagnostik. Mit der Demenzdiagnose meiner Mutter wollte ich genau verstehen, wie das Gehirn funktioniert und was wir praktisch tun können. Das fand ich so spannend, dass ich Vollzeit auf das Thema Gehirngesundheit umgeschult habe. Auch da gibt's ja bei dir in der Masterclass ein ganzes Modul. Nun helfe ich Betroffenen und Angehörigen, all die praktischen Maßnahmen und Routinen im Alltag zu implementieren, die mit besserer Kognition und geringerem Demenzrisiko assoziiert sind. Die faszinierenden Erkenntnisse der letzten 15 Jahre möchte ich etablieren, selbstverständlich auch in Österreich. Sie sind Pionier dafür, dass es nicht bei Pech oder unheilbar bleiben muss, sondern strukturiert runterzubrechen in körperliche Prozesse, verstehen, messen, umsetzen und dann vor allem dranbleiben.
Hört sich sehr gut an, ja. Freut mich sehr, wenn da auch eine breitere Bewegung entsteht, um möglichst vielen Menschen zu helfen. Übrigens ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, wenn es gerade um Demenz geht, kann ich hier mal verraten, dass ich die Statine, die sehr, sehr oft verschrieben werden heutzutage, diese Blutfettsenker, die künstlichen, dass die langfristig dement machen. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Da kann man fast die Uhr nachstellen, wenn die über 10 Jahre genommen werden, dass das Gehirn einfach abbaut, weil das die Fette im Gehirn auch wichtig sind. Und wenn die zu wenig vorhanden sind durch die Blutfettsenker, da leidet das Gehirn. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist auch, möglichst wenig Kohlenhydrate zu essen. Weil wenn das Gehirn immer wieder vom Zucker überflutet wird, dann kommt der Zucker bald gar nicht mehr rein in die Gehirnzellen. Und dann hilft genau das Gegenteil, sämtliche Kohlenhydrate wegzulassen, in die Ketose zu gehen, also in den Fettstoffwechsel. Und die Abbauprodukte, diese Ketonkörper, die gelten als super Treibstoff fürs Gehirn. Also Leute, Menschen, die schon wirklich in Einrichtungen waren, die sich selber nicht mehr versorgen konnten, die waren nach der Umstellung, waren die plötzlich wieder in der Lage, alleine zu leben, sich selber zu versorgen, weil das Gehirn einfach wieder einen besseren Treibstoff hatte als den Zucker, der gar nicht mehr in die Zelle hineingelangt ist.
Ich finde, das Thema Zucker ist so groß und so spannend, da machen wir mal eine ganze Podcast-Folge dazu. Wenn ihr grundsätzlich Fragen habt oder Anregungen, gerne auch natürlich Kritik, aber wir haben schon gehört, natürlich Lob mögen wir am meisten, ich ja auch. Ja, ich müsste ja lügen, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, macht uns fertig, sagt, wie scheiße wir sind. Natürlich hören wir lieber Lob, aber auch Kritik ist natürlich erlaubt. Also dann einfach an podcast@spitzbart.com eure Mail mit euren Gedanken. Wir lesen sie dann in der Show natürlich auch gerne vor, wenn es reinpasst. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal Dankeschön, Michael, für diese ganzen spannenden Einblicke, vor allem auch die ganzen gesundheitlichen Informationen. Das wäre jetzt schon eigentlich eine eigene Masterclass für sich. Und ich glaube, du hast mal wieder einen Bärendienst an der Menschheit getan damit.
Ja, ein kleines bisschen auf jeden Fall.
Ja, ich glaube schon.
Ich hoffe, es war informativ, hat gefallen. Ja. Und wir wollen natürlich nicht zu langweilig das Ganze gestalten. Es darf ja mal gelacht werden dabei und etwas Humor muss immer sein.
Gehört dazu. Ist ja, da ist ja mein Gebiet eigentlich. Auch wenn ich natürlich nachweislich richtig erfolglos drauf bin. Also Michael, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen oder hören uns in 2 Wochen. Und bis dahin, genau, bleib gesund. Schön den Parasympathikus aktivieren, aber das muss ich dir nicht sagen. Und allen da draußen, danke fürs Zuhören.
Dir auch danke und danke an alle anderen auch.
Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss, mach's gut.
Ciao, ciao. Ciao.